Deutschlandfunk Kultur heute.
In diesen Minuten füllt sich in Hamburgs Elbphilharmonie der kleine Saal. Der Schriftsteller Navid Kermani wird um 18 Uhr mit einem literarisch-musikalischen Abend das Haberfront Literaturfestival eröffnen. Über einen Monat lang wird es dauern und Lesefreunde mit ganz unterschiedlichen Veranstaltungen erfreuen. Ein Höhepunkt, so sieht es das Festival, soll wieder die Verleihung des Michael-Kühne-Preises für das beste Debüt des Jahres sein. Zum 11. Mal wird die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung verliehen. In diesem Jahr gab es allerdings schon Wochen vor Festivalstart ordentlichen Wirbel darum, denn der Kabarettistin Lisa Eckhardt, die mit ihrem Roman O Mama nominiert ist, ihr wird in ihrem Bühnenprogramm Antisemitismus vorgeworfen. Die Veranstalter fürchteten Störungen bei der Lesung. Lisa Eckhardt wurde also wieder ausgeladen und nach heftigem öffentlichen Gegenwind wieder eingeladen. Das Ende vom Lied: Lisa Eckhardt tritt nicht auf, darf sich aber weiterhin Hoffnung machen auf den Klaus-Michael-Kühne-Preis. Apropos, wer ist überhaupt Klaus-Michael Kühne, der Namensgeber und Stifter des Preises? Ada von der Degen stellt ihn vor und hat zu seinem Umgang mit der Geschichte recherchiert.
Klaus-Michael Kühne und Hamburg. Es ist seine Heimatstadt. Hier kam er 1937 zur Welt. Und es scheint sein Wunsch zu sein, in der Hansestadt einen sichtbaren Fußabdruck zu hinterlassen. Er steckte zig Millionen in den Hamburger Sportverein, sorgte unter anderem dafür, dass das Volksparkstadion wieder genauso genannt werden kann und nicht mehr den Namen eines Sponsors tragen muss. Das feine Hotel The Fontenay an der Hamburger Außenalster ist Kühnes stolzes Neubauprojekt. Eine 30-Millionen-Euro-Spende ging an ein neu gegründetes Kühne-Logistik-Institut in Hamburg. Die Elbphilharmonie hat er mit einer Millionensumme unterstützt. Und auch das Philharmonische Staatsorchester freut sich über regelmäßige Zuwendungen. Dort ist die Kühne-Stiftung Hauptsponsor. Sport, Bildung und Kultur liegen Klaus-Michael Kühne offenbar am Herzen. Und seine Stiftung, die Kühne-Stiftung, ist auch Hauptförderer des Haberfront Literaturfestivals. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis trägt sogar seinen Namen, Klaus-Michael-Kühne-Preis. Nein, ein stiller Förderer ist er nicht. Tue Gutes und zeig es allen scheint eher das Motto des 83-Jährigen zu sein. Sehr still wird der Milliardär hingegen bei einem anderen Thema, der Vergangenheit des Unternehmens, dem er sein Vermögen verdankt. Da stehe Kühne nicht gut zu Gesicht, sagte Historiker Frank Bayot am Telefon. Der Professor leitet das Zentrum für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte in München.
Ich finde es schon wünschenswert und eigentlich auch moralisch gerechtfertigt, wenn sich da ein Mann, der sich gerne als Mäzen öffentlich präsentiert, für viele kulturelle Dinge, auch für Fußball, denn der Hamburger Sportverein wird ja von ihm seit Jahren gefördert, wenn der sich sozusagen auch auf dem gegenwärtigen Standard hier öffentlich präsentieren würde, was die Aufarbeitung von Vergangenheit, gerade auch in deutschen Unternehmen, betrifft. Und das ist hier erkennbar nicht der Fall.
Klaus-Michael Kühne ist Erbe und Hauptanteilseigner des Konzerns Kühne und Nagel. Und dieses Logistikunternehmen, das unter seiner Führung vor Jahrzehnten seinen Sitz in die Schweiz verlegt hat, spielte zur Zeit des Nationalsozialismus eine unrühmliche Rolle. Ab 1941 wurden Jüdinnen und Juden aus den von den Nazis besetzten Gebieten abtransportiert. Viele wurden später in den Konzentrationslagern der Nazis ermordet. Zurück blieben die verlassenen Wohnungen samt Einrichtungen. Diese Möbel wurden im Rahmen der sogenannten M-Aktion ins Reichsgebiet gebracht, sagt Frank Bayor, der zum Thema Arisierung jüdischen Eigentums geforscht hat.
Und das war natürlich eine gewaltige logistische Aufgabe. Wir sprechen hier von über rund 70.000 Wohnungen. Da spielte die Firma Kühne und Nagel eine absolut zentrale Rolle.
Auf Anfragen zu diesem Kapitel der Firmengeschichte antwortet der Konzern seit Jahren auf ähnliche Weise. Auch auf unsere Anfrage wiederholt Kühne und Nagel im Wesentlichen eine Stellungnahme aus dem Jahr 2015. Firmenintern legen keine Dokumente für die entsprechende Zeit vor. Die Bürohäuser von Kühne und Nagel in Hamburg und Bremen und damit auch die Firmenarchive seien im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Aber, Zitat,
aus dem für Kühne und Nagel zugänglichen historischen Material geht hervor, dass das Unternehmen von 1939 bis 1945 über die deutschen Grenzen hinaus in den besetzten Gebieten tätig war und vor allem Versorgungslieferungen für die Armee durchführte. Ebenfalls war man im Auftrag der Reichsregierung mit den Transporten von beschlagnahmten Gütern politisch und rassisch Verfolgter befasst. Hierbei handelte es sich größtenteils um Möbel. Seit 2015 gibt es hierzu keine neuen Erkenntnisse.
Verschiedene Historiker und Historikerinnen, die um Erlaubnis baten, tiefer in die Firmengeschichte einzusteigen, erhielten ähnliche Antworten. Dabei hatte Kühne und Nagel in einer internen Festschrift zum 125. Jubiläum selbst geschrieben, dass die Firma bei Kriegsende eine Ausweichstelle im sicheren Konstanz aufgebaut hatte. Doch Firmenunterlagen scheinen dorthin nicht ausgelagert worden zu sein, folgt man den Aussagen des Unternehmens von 2015. Der freie Journalist Henning Bleil aus Bremen fand aber in vielen anderen öffentlichen Archiven viele Unterlagen, die Kühne und Nagels Aktion M-Geschäfte belegen. Als das Logistikunternehmen vor 5 Jahren das 125-jährige Firmenjubiläum feierte, recherchierte Bleil für die Taz zur weniger bekannten Schattenseite des Erfolgs.
Und was ich aber sehen konnte, ist sozusagen die Gegenüberlieferung. Also es gibt in diversen öffentlichen Archiven Akten von Kühne und Nagel, im Bremer Staatsarchiv, im Hamburger Staatsarchiv, aber auch an Orten, wo man es erstmal nicht erwartet, wie in Montreal zum Beispiel, gibt es Unterlagen, die Kühne und Nagel betreffen, weil dort die Nachkommen des jüdischen Teilhabers von Kühne und Nagel sich haben retten können nach Kanada.
Der jüdische Mitinhaber Adolf Maas schied 1933 aus der Firma aus. Er starb später in einem Vernichtungslager. Henning Bleil blieb dran am Thema. Die Taz schrieb nach seinen Recherchen einen Gestaltungswettbewerb für ein Arisierungsmahnmal in Bremen aus, wo Kühne und Nagel bis 1944 seinen Stammsitz hatte. Im Moment wird dort nach einem geeigneten Standort gesucht. Auch andere Bremer Logistiker machten Geschäfte mit der Ausplünderung und Auswanderung von Jüdinnen und Juden. Er würde sich eine umfangreichere Aufarbeitung der braunen Vergangenheit durch Kühne wünschen, sagt Henning Bleil.
Und ich finde schon strukturell wichtig zu sehen, dass Kühne und Nagel wörtlich zu nehmen im Folge der Wehrmacht, in den Fußstapfen der Wehrmacht sich in Europa ausbreiten konnte, weil in all diesen besetzten Ländern Niederlassungen errichtet wurden von Kühne und Nagel, die dann das zentrale logistische Rückgrat waren für die Ausplünderung der jüdischen Bevölkerung.
Statt eines knappen Kapitels in einer internen Jubiläumsschrift und einem kurzen öffentlichen Statement, dass man bedauere, was geschehen sei, wäre es angebracht, eine unabhängige Historikerkommission einzusetzen, wie es schon viele andere deutsche Unternehmen getan haben, meint auch Frank Bajor.
Es ist mittlerweile Common Sense in Deutschland, dass sich Deutschland, auch wenn das jetzt Jahrzehnte gedauert hat, nach 1945 seiner Vergangenheit zu stellen hat und stellen sollte. Und das ist auch zumindest auf der Ebene der Großunternehmen in Deutschland seit den 90er Jahren auch angekommen. Und insofern wäre es an der Zeit, dass auch bei Kühne und Nagel also hier entsprechende Konsequenzen gezogen werden.
Klaus-Michael Kühnes Vermögen schätzt das Magazin Forbes auf 14,8 Milliarden Euro. Kühne und Nagel, die Firma, die ihn reich gemacht hat, hat heute mehr als 82.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern. Kühne gibt sich gerne weltgewandt. Der Milliardär öffnet sein Portemonnaie gerne für Prestigeprojekte. Eine umfassendere, unabhängige Aufarbeitung des Kapitels NS-Vergangenheit, deren Ergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich gemacht würden, würde endlich Licht ins dunkle Kapitel der Firmengeschichte bringen.
Ada von der Deken über Klaus-Michael Kühne und seine Stiftung. Der von ihm gestiftete Preis wird beim Haberfront Literaturfestival verliehen, das heute Abend in Hamburg beginnt.